mit dem Anfang eigentlich eigene Dokumentarfilme zu machen über Unrecht festgestellt, dass mir das unheimlich viel Kraft gibt und die Gespräche, die ich mit Betroffenen oder Opfern geführt habe, dass die mir Kraft geben und dass das einen Sinn macht, dass man im Filmbereich Arbeiten schaffen kann, wo man nicht sagen kann, das ist egal, ob die da sind oder nicht.
Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
Demokratie hier in Deutschland, unser freiheitliches Miteinander, lebt aus der Erinnerungsarbeit und der Verantwortung gegenüber der Geschichte. Und der Schauspieler und Regisseur, Filmemacher Stefan Weinert, der stellt sich in diese Tradition. Wir wollen sprechen bei Sinnsuche über sein Projekt Ediths Echo. Das Porträt, ein Dokumentarfilm über eine Holocaust-Überlebende, die weit über 100 Jahre geworden ist. Und wir tun das in einer Zeit, in der Woche für Woche Menschen auf die Straße gehen, Zehntausende, und für die Demokratie demonstrieren. Tief sitzt der Schock über das sogenannte Potsdamer Treffen, bei dem rechtsextreme PolitikerInnen über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland nachgedacht haben. Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und ich freue mich sehr, dass es klappt heute mit unserem Treffen und bin sehr gespannt auf unser Gespräch über Ediths Echo.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Viele von uns kennen Stefan Weinert aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus Wilsberg oder aus dem Tatort oder vielleicht aus dem Kino. In Der Eisbär hat er mitgespielt oder im Kinofilm Der Fotograf von Mauthausen. Ich kenne ihn aus einer fantastischen Netflix-Serie mit Namen Jaguar, dazu vielleicht später noch mehr. Erstmal, Filmtitel sind ja auch programmatisch und Ediths Echo, da hallt etwas nach in dir. Was ist das?
Also in mir hallt natürlich die Geschichte von Edith erstmal nach. Edith Janicki ist eine leider vor 2 Monaten verstorbene Holocaust-Überlebende aus Berlin, die in Berlin-Mitte, heutigem Berlin-Mitte gelebt hat und die ich kennengelernt habe, auch über ein Spielfilm-Serienprojekt in Brasilien, wo ich vor 2 und 3 Jahren in Rio de Janeiro die Originalgeschichte einer brasilianischen Botschaftsangehörigen die Rolle eines guten Deutschen gespielt habe, die ich normalerweise nicht spiele. Ich bin normalerweise eher auf der anderen Seite und spiele eher die Bösen, Schlechten. Die Geschichte hatte mich ziemlich getriggert, weil ich sehr häufig in den letzten Jahren jetzt so Nazi-Größen gespielt habe. Und ich habe für mich, weil ich jetzt länger schon in der Thematik Aufarbeitung arbeite, festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, wie wir mit Geschichte umgehen, dass in Deutschland eigentlich eine komplett andere Haltung ist und ein Schweigen auch, egal jetzt, ob wir über die letzte Diktatur Deutschlands sprechen oder die davor. Es gibt eine eigenartige Art und Weise, wie man versucht, das zu umgehen.
Und wie nimmst du das, oder wie geschieht das? Was meinst du genau?
Also das Umgehen?
Ja.
Das Umgehen in der Form von, dass man nicht konkret weiß, erstmal, was hat der Opa gemacht oder der Papa. Also gerade wenn ich jetzt in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viel über DDR-Geschichte gemacht und habe festgestellt, dass die zweite Generation in der Regel nicht darüber reden will. Das heißt, man will nicht wirklich wissen, was hat der Papa gemacht, oder man will nicht wirklich wissen, warum ist der Onkel ins Gefängnis gekommen. Und habe das versucht, in Dokumentarfilmen darzustellen und festgestellt, dass es ähnliche Situationen gibt, die sich mit Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und durch Brasilien war ich in einer komplett anderen Situation. Ich habe mit der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden zusammengespielt. Und das ist eine komplett andere Situation, wenn ich hier einen Film über Nationalsozialismus spiele und wir uns praktisch Sachen aus Archiven, Material sammeln und versuchen, uns diese Figuren Material zu sammeln und die praktisch lebendig zu machen, dann hat das immer noch was Abstraktes im Vergleich zu, wenn ich auf einmal mit jemandem spiele, wo ich weiß, das ist die Geschichte von der Oma. Und das ist in Brasilien passiert, dass ich praktisch mit dritte Generation von Holocaust-Überlebenden zusammengespielt habe und diese Geschichten auf einmal nicht nur Geschichten waren, sondern es war was sehr Konkretes.
Ja, also die Serie, auf die Stefan Weinert anspielt, das ist Passport to Freedom,
genau.
Also der Pass in die Freiheit, und erzählt von einer, du hast es ja schon angedeutet, von einer Botschaftsangehörigen, die im Hamburger Konsulat Brasiliens dann an Jüdinnen und Juden Pässe verteilt hat oder Pässe ausgestellt hat, sodass die Deutschland in der Nazizeit verlassen konnten. Und über diese Serie bist du dann mit Edith?
Ja, also über diese Serie ist für mich, ich sitze seit längerer Zeit an einem Spielfilm, also an einem Drehbuch für einen Spielfilm, und mich hat immer interessiert, wie geht die dritte Generation mit dem Thema um, und habe festgestellt, dass bei der dritten Generation in Deutschland, wir sind nun mal die Nachfahren der Täter, dass es nicht wirklich eine Verantwortung dazu gibt. Also es gibt sehr häufig die Diskussion, wo man sagt, komm, jetzt hör mal auf, das ist jetzt, lass es uns vergessen. Und das ist wirklich Schnee von gestern. Und wir müssen mal irgendwie ans Morgen denken und irgendwann mal auch das abschließen. Und dieses Thema abschließen, das Wort abschließen, habe ich so oft gehört in Bezug auf DDR-Aufarbeitung, dass ich dachte, da muss man irgendwas machen, weil es ist nichts abgeschlossen, es hat keinen Dialog gegeben. Es hat nicht wirklich den Austausch gegeben, was hat denn der Opa gemacht? Und bei den dritte Generation von Holocaust-Überlebenden habe ich festgestellt, das ist präsent, das ist heute. Also die Oma, Opa, die reden davon, das ist ein großes Thema in den Familien. Aha. Und das ist im Heute, im Hier und im Jetzt, und das belastet die extrem. Und habe festgestellt, dass das nicht, also auf einer Ebene steht mit praktisch der anderen Seite. Mhm. Also die Opferseite, da ist das heute ein großes Thema, weil die damit aufgewachsen sind, mit der Literatur. Die haben zu Hause immer drüber gesprochen. Die wissen, was mit dem Oma, mit der Oma oder dem Opa passiert ist oder mit der Familie. Und bei den Täterfamilien habe ich festgestellt, also oder bei denen, die praktisch Täter sein könnten, habe ich festgestellt, dass es diesen Dialog nicht gibt.
Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ich kann mir das jetzt nur so erklären, weil ich versucht habe, über die DDR-Aufarbeitung daran zu kommen, weil die einfach noch greifbar ist. Die ist sehr, sehr, sehr nah. Über unschöne Dinge will man natürlich nicht reden. Also wer ist schon stolz darauf, wenn jemand irgendwas Furchtbares gemacht hat? Das ist nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen kann. Und für mich war aber immer klar, dass das eigentlich nicht gut ist. Also wenn wir über Dinge sprechen oder nicht sprechen, die passiert sind, dann ist es viel, viel leichter, dass Dinge passieren, die gerade passieren. Das heißt, dass man, das ist ein bisschen diese Brücke, nämlich zu dieser Begegnung, die man lange immer, also dieses nicht darüber reden, dass man nicht wirklich weiß, was ist hier passiert, was haben praktisch unsere Vorfahren gemacht, ist es viel leichter, dass Dinge sich wiederholen können, weil die einfach im System drin sind.
Also nicht darüber reden erhöht die Gefahr, dass sich bestimmte Dinge aus der Geschichte nochmal wiederholen.
Aus meiner Sicht ja.
Ja. Was hast du denn mit Edith in Brasilien erlebt oder mit Edith und ihrer Familie?
Der Ursprung war, dass ich praktisch nach dieser Serie über drei Generationen was machen wollte. Also wie vererbt sich ein Trauma? Mhm. Und habe erstmal eine Freundin gefragt, kennst du eine Familie? Ich wollte das ganz, ganz konkret hier mit Berlin zusammenbringen, weil ich gemerkt habe, dass hier Leute immer sagen, das ist so lange her, das hat überhaupt nichts mehr mit uns zu tun. Und für mich war sehr wichtig, praktisch jemanden aus Berlin zu finden, der heute noch da ist oder dritte Generation, und die Nachverfolgung, also die Möglichkeit hinzubekommen, dass wir praktisch von dem damals ins Heute gehen können, dass ich in einem Film die Möglichkeit habe, für einen Außenstehenden sichtbar zu machen oder fühlbar zu machen, wie das, was hier passiert ist, jemanden im Heute belastet. Und ich habe über eine Freundin die Leiterin des Holocaust-Denkmals in Rio de Janeiro kennengelernt und habe ihr gesagt, ich hätte gerne jemanden, einen Holocaust-Überlebenden aus Berlin, die eine Tochter und eine Enkelin hat. Und ich würde gerne die drei treffen und ich würde gerne mit den dreien über das Trauma und das, was die Vertreibung aus Deutschland mit denen gemacht hat, sprechen. So ist es dann praktisch entstanden und bin also relativ kurzfristig, ich habe einen Anruf dann bekommen aus Rio von der Sophia, also die ich damals noch nicht kannte, die habe ich, wie gesagt, über eine Freundin kennengelernt. Und dann sagte sie, du, ich habe hier die Edith und die würde gerne mit dir ein Zoom-Gespräch führen und dich erstmal kennenlernen. Und die wäre bereit, vor der Kamera ihre Geschichte zu erzählen. Und Tochter und die Enkelin wären auch da. Dann haben wir ein kurzes Zoom-Gespräch geführt und bin dann eine Woche später nach Rio gefahren und habe mich dann mit ihr getroffen,
ja.
Sie getroffen, dann die Tochter und die Enkelin und den Enkel. Und war am Anfang etwas durch den Wind oder fand es sehr schwierig, praktisch die Geschichte Ediths zu erzählen, weil ich gewohnt war, dass praktisch ein Opfer erstmal bös oder über, wie kann man es gut beschreiben?
Zurückhaltend oder erstmal skeptisch oder?
Also die war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich habe erstmal damit gerechnet, dass sie aus dem Graul rausspricht. Also dass sie praktisch, dass sie ihre Heimat, die sie verlassen musste.
Wann ist sie denn gegangen? Ist sie in den 30ern oder?
38.
38.
Also sehr eigentlich auf dem letzten Drücker.
Und hat sie die Pogromnacht noch erlebt oder dann?
Die hat sie noch miterlebt. Und das war praktisch das Letzte, was sie hier in Deutschland erlebt hat und ist dann mit ihrer Mutter geflüchtet und hat 2 Jahre gebraucht, um in Rio anzukommen. Mhm. Also für mich war es mal überraschend, dass Edith gesagt hat, ich bin eine Berlinerin.
Aha.
Wo ich dachte, Moment, Edith, du lebst seit 80 Jahren jetzt in Rio. Und das Erste, was Edith sagt, ich bin eine Berlinerin.
Mhm.
Das hatte mich völlig überrascht, weil ich dachte so, okay, alles außer ich bin Berlinerin oder ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Die Tochter, die eine der höchsten Anwältin für Menschenrecht in Rio und Dekanin der juristischen Fakultät war, die sagte erstmal, ich bin Brasilianerin.
Mhm.
Und die Enkelin, die sagte, ich bin Jüdin. Also diese drei unterschiedlichen Blicke auf Vergangenheit und Identifikation, die haben mich sehr überrascht. Mhm. Und ich dachte, dass Edith sehr negativ über Deutschland sprechen würde. Und die Tochter und die Enkelin, diejenigen sind, die nachhaken, und habe festgestellt, dass Edith praktisch eine, man muss auch, glaube ich, die Sachen immer noch mal in einem Kontext einordnen, das ist eine Generation gewesen, die nicht offen gesprochen hat.
Hm.
Also wo es nie darum geht, dass man über Gefühle spricht. 21 geboren. Sie hatte mir dann gesagt, dass sie praktisch ihre Kinder schützen wollte und eigentlich diese Geschichte auch nicht als Ballast für ihre Kinder in die Zukunft geben wollte. Die Tochter fand das gar nicht gut, weil sie der Meinung war, dass sie als Holocaust-Überlebende einfach die Verantwortung hat, darüber zu reden.
Ja.
Und alles nur Mögliche zu machen, dass das nicht mehr passiert. Und da klaffte das so ein bisschen auseinander. Bei den Enkeln gab es beide Haltungen. Also dass sie auf der einen Seite sagten, wir können Oma verstehen, dass sie nicht darüber reden will. Aber klar, wir müssen das natürlich in die Welt bringen, dass unsere Familie, ein Teil oder ein großer Teil unserer Familie in Deutschland ermordet worden ist oder in Polen. Und müssen die Erinnerung wachhalten.
Den 7. Oktober in Israel hat Edith nicht mehr...
Den hat sie miterlebt.
Den hat sie miterlebt.
Ja. Und ist kurz danach gestorben. Da habe ich gar nicht mehr mit ihr drüber sprechen können, weil sie, weil es ihr da schon nicht mehr gut ging und sie mit keinem mehr reden wollte.
Ja. Aber wie hast du diesen 7. Oktober, den Überfall der Hamas auf Israel erlebt, diesen Tag?
Ich habe den Tag sehr intensiv erlebt im Nachgang, weil ich bei einer Stolpersteinverlegung einer israelischen Familie hier in Berlin war und noch nie eine Stolpersteinverlegung gesehen habe und wollte das unbedingt mit aufnehmen. Und während dieser Stolpersteinverlegung kamen bei den Angehörigen auf einmal Nachrichten rein. Also die bekamen SMS, WhatsApp-Nachrichten. Eine Enkelin meinte nur, wir kriegen gerade hier irgendwie eine Nachricht, dass irgendwas nicht okay ist bei uns in Israel, dass es irgendwie einen Überfall gerade gibt, aber man wusste nicht genau, was es war. Das hat für mich eine ganz komische und furchtbare Erinnerung jetzt eigentlich, weil wir damals alle da standen und niemand wusste, was das wirklich gerade bedeutet. Bei einer Stolpersteinverlegung dabei zu sein, wo man weiß, eine von der Familie kam aus dem Kibbutz, wo ganz viele oder fast alle ermordet worden sind, wie auf einmal sich dieser furchtbare Kreis wieder schließt. Also wo jemand sagt, ich bin glücklich, endlich hier meine Großmutter irgendwie diesen Stein zu haben oder von unserer Familie und eine Art Ort, eine Art Beerdigung stattfinden kann. Und ich weiß, ich habe einen Ort, an dem ich trauern kann, wo ich hinkommen kann. Und im gleichen Atemzug wieder das Gleiche passiert mit der Familie. Also das fand ich ganz furchtbar.
Hm. Ja, ist auch schwierig zu sagen, wie sie dann darauf reagiert hätte oder auch, was wir jetzt aktuell in Deutschland erleben. Also positiv sind ja diese Demonstrationen für Demokratie, dass Menschen auf die Straße gehen. Nicht nur Zehntausende, sondern in manchen Wochen ja auch über 1 Million Menschen in ganz Deutschland. Das ist ganz wichtig. Wie blickst du denn auf diese Situation im Moment, was hier passiert in Deutschland?
Erschrocken. Ja. Finde viele Sachen ganz furchtbar, die da sind. Ich finde toll natürlich, dass Leute auf die Straße gehen, dass man sich für Demokratie einsetzt. Durch das Mitleben und das sich beschäftigen mit jüdischem Leben bin ich natürlich über die pro-palästinensischen Reaktionen geschockt, auch im Bekanntenkreis. Und auch über das Unwissen, über was hier passiert ist. Mhm. Also weshalb es für mich auch nochmal wichtiger ist, praktisch die Geschichte zu erzählen, weil A, der Angriff am 7. Oktober komplett ausgeblendet wird. Also der ist nie Thema. Mhm. Und es werden ganz, ganz viele Sachen einfach vermischt. Ja, ich würde mir wünschen, dass man mehr auf die Straße geht und dass man mehr auch sich nochmal mit dem, was hier passiert ist, auseinandersetzt.
Mhm. Aber das machst du ja. Also mit diesem Projekt Ediths Echo oder mit dem Dokumentarfilm Ediths Echo leistest du Erinnerungsarbeit. Sag mal, gibt es für dich irgendwie sowas für dein Leben, für dein Schaffen, sowas wie einen Sinnkompass?
Ja, also einen Sinnkompass gibt es für mich dahingehend, dass ich merke zum Beispiel, wenn man solche Filme macht, dass man Menschen erreichen kann. Hm. Und den Geist oder die... Vielleicht die Botschaft, die man selber hat, dass man die weitertragen kann und die weitergetragen wird. Ich glaube, wenn man nur jetzt für einen Sender arbeitet, hat man nicht so eine 1:1 Reaktion mit einem Publikum, was man aber hat, wenn man im Kino ist. Also mit den Dokumentarfilmen habe ich sehr, sehr viele Projektionen, wo ich einen direkten Kontakt oder direkte Gespräche mit dem Publikum habe und sehe, okay, was kann so ein Film bewirken? Oder wenn ich Leute wieder treffe, ich hatte letztes Jahr hier in Berlin auf dem Campus der Demokratie einen alten Film gezeigt und dann kamen zwei Leute auf mich zu, die einen noch älteren Film von mir gesehen haben und die haben den nacherzählt. Mhm. Und das ist eigentlich toll, wenn man merkt, dass man was schafft, was in den Köpfen von anderen Leuten weiterarbeitet, auch im positiven Sinne. Ne?
Woran orientierst du dich denn?
Ich orientiere mich, glaube ich, an dem, wo ich das Gefühl habe, es gibt Ungerechtigkeiten. Also es ist natürlich schwer. Es gibt so viele Sachen gerade, die ungerecht sind, die furchtbar sind, wo man sich sehr schnell auch verlieren kann. Und ich halt merke, also wo liegt meine Stärke? Ich berufe mich jetzt auch viel eher auf Dinge, wo ich merke, da kann ich wirklich was machen, da kann ich was erzählen. Und ich arbeite sehr viel in Spanien und da gibt es halt auch sehr, sehr viele Themen durch Franco, die da praktisch auf der Straße liegen, die nicht aufgearbeitet sind. Und merke so, das sind alles so Nachfolgeprojekte, die in mir mittlerweile auch immer weiter wachsen und wo meine nach Edith auf jeden Fall weitere Projekte irgendwie laufen werden. Ne? Wo ich meine Kraft irgendwie einsetzen kann und weiß, okay, das macht Sinn, da zu arbeiten, da Geschichten zu erzählen.
Dieses Wörtchen Sinn bringt ja in jedem von uns was anderes zum Klingen, habe ich gemerkt, so in meinen Gesprächen. Was bringt das Wort Sinn in dir zum Klingen? Was fängst du damit an?
Sinn, zunächst vielleicht mal, Sinn war bei mir am Anfang gar nicht direkt da. Oder Sinn hatte eine ganz andere Wertigkeit in jungen Jahren wie im zunehmenden Alter.
Kannst du es erklären?
Ja. Also ich stehe ja, wie gesagt, vor der Kamera auch oft und habe sehr, sehr viele Fernsehproduktionen gemacht, wo ich nach Hause gegangen bin und irgendwie froh war, dass ich praktisch meine Miete zahlen kann oder Rechnung zahlen kann. Und dann kam irgendwann so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, ich bin eigentlich sehr unglücklich mit dem, was ich da mache. Das sind Geschichten, die muss es auch nicht geben. Also die sind eigentlich egal, ob es die gibt oder nicht. Und habe mit dem Anfang eigentlich eigene Dokumentarfilme zu machen über Unrecht festgestellt, die haben mich erstmal in Chaos gestürzt, weil ich mein ganzes Geld ausgegeben habe und aus der Künstlersozialkasse rausgeflogen bin, Krankenkasse verloren bin. Also alles, was für mich sehr, sehr schlecht war. Eine Beziehung ist kaputt gegangen. Habe aber gemerkt, dass mir das unheimlich viel Kraft gibt und die Gespräche, die ich mit Betroffenen oder Opfern geführt habe, dass die mir Kraft geben und dass das einen Sinn macht. Also, dass man im kreativen, im Filmbereich Arbeiten schaffen kann, wo man nicht sagen kann, das ist egal, ob die da sind oder nicht. Es ist wichtig und es ist gut, dass es die gibt und die machen einen Sinn. Und das war bei mir, glaube ich, so eine, kann ich mit dem Ding was bewegen, ja oder nein? Hm. Vielleicht könnte man das darauf runterbrechen.
Also weil sie Menschen verändern oder weil sie Sichtweisen verändern?
Das muss noch nicht mal unbedingt ein Verändern sein, wenn es jemanden schon dazu bringt, mal innezuhalten und einfach nur mal zuzuhören und zu merken, es gibt jemanden, der vielleicht anders denkt oder anders auf ein Thema drauf guckt, dann ist das schon toll. Hm. Und wenn es mehr natürlich bewirkt, dann umso besser.
Also was Edith erlebt hat und glücklicherweise auch überlebt hat, ist ja die große Sinnlosigkeit, also das Ermorden von Millionen Menschen. Wie ist das mit Dingen oder Geschichten, die sinnlos sind? Wie gehst du damit um? Was setzt du dagegen?
Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest einen Teil von den Leuten abholen, also eine kleine Gruppe abholen kann durch Dokumentarfilme, indem die nochmal zu den Ursprüngen, wo was angefangen hat, wie jetzt der Antisemitismus, das Schreien bei Edith, die sagte so, die Leute haben halt geschrien, man hat gemerkt, wie der Hass sich Tag für Tag mehr aufbaut, wo ich während der Dreharbeiten noch dachte, was für ein Glück, dass wir das nicht, oder ich das nicht erleben muss. Hm. Und genau jetzt in der Zeit drin bin, wo die Beschreibung, die Edith im Film macht, mich eigentlich gerade überholen. Hm. Und ich denke, wenn man das sieht, wie das entsteht, also dass einfach große Fragezeichen nochmal in einem aufkommen und ein größeres Nachdenken, will ich da jetzt mitmachen oder inwiefern und wo kann ich dagegen halten, dass Größerwerden stoppen kann.
Hilft dir bei deiner Arbeit oder bei dieser Arbeit als Dokumentarfilmemacher Religion, Glauben?
Ich also würde dahin gehen, dass eine Religion für mich auch was ist, das muss jetzt nicht eine konkrete, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, der jüdische Glauben. Ich glaube, dass man, wenn man, ich kann es jetzt nur für mich beschreiben, dass es eine Art Religion ist, praktisch diese Form von Arbeit zu machen, was mir eine Stütze gibt, was eine Religion normalerweise machen kann, einem selber einen Standpunkt oder eine Hilfestellung geben. Und das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber so ein Film oder so eine Form von Film ist ja auch eine Art Religion, was anderen auch eine Stütze geben kann. Also wenn man merkt, so ich bin jetzt zum Beispiel ganz alleine und mache ganz alleine diesen Film. Das ist wahnsinnig schwer, weil Film auch immer Geld kostet. Das ist teurer als Radio. Da muss man jetzt nicht nur. Also, das ist natürlich auch Zeit, die du jetzt aufbringen musst, um vielleicht das noch zu schneiden oder so. Aber man braucht halt eine Kamera, man braucht einen Ton, man braucht nachher nochmal die Hilfe am Computer, beim Schnitt. Da sind sehr viele Sachen, die nochmal sehr komplizierter sind und die einfach Geld kosten. So, und das stemme ich alleine und finde auch keine Partner. Also, das ist auch nochmal interessant, dass bei dem Projekt, obwohl wir uns immer auf die Fahne schreiben, nie wieder jetzt. Es ist nicht leicht, sowas zu platzieren oder einen Geldgeber zu finden. Also wir haben Schubladen, da passt man entweder rein oder nicht. Und wenn man da gerade nicht reinpasst, dann muss man gucken, wie man da durchkommt. So, und
also ich musste gerade nochmal an Martin Luther denken, der nochmal so das protestantische Arbeitsethos beschrieben hat und gesagt hat, jeder soll an seinem Platz in der Welt oder in seinem Beruf, in seinem Job, das soll er richtig gut machen. Und das ist sozusagen sein wahrer Gottesdienst, also deine Arbeit als Filmemacher. Mit dem, wie du das beschreibst, passt im Grunde genommen genau das, was Martin Luther auch
schöne Beschreibung, ja.
Schön beschrieben hat, finde ich ganz toll. Also erst das Theater, dann hast du Bühnen, Bild und Filmgestaltung studiert. Dann hast du ganz oft vor der Kamera gestanden, dann Dokumentarfilme gemacht. Und diese Serie Jaguar, von der ich eingangs schon gesprochen habe, da geht es ja um eine Gruppe in Spanien, die Altnazis aufspürt. Und du spielst da eine der Hauptrollen. Du spielst Otto Bachmann, Diese Figur wiederum oder dieser Charakter wiederum lehnt sich an eine historische Figur, an den berüchtigten Otto Scorzeni, ein SS-Offizier, der nachher in Spanien gelebt hat. Wie ist das, in solche Rollen zu schlüpfen? Du hast, als wir telefoniert haben, auch gesagt, ich spiele oft Nazis. So, das klang fast so ein bisschen entschuldigend, oder? Das ist ja.
Das, ja.
Wie ist also, das, solche Rollen zu spielen?
Es kommt auch wirklich auf die Figuren an. Das heißt also, da konnte ich leichter oder besser mit umgehen, wie zum Beispiel bei der Figur, dem Kommandanten von Mauthausen. Hm. Oder ich hatte eine Figur gespielt, Alfred Spielka, in einer polnischen Serie. Das sind Sachen, die einem wirklich sehr nahe gehen, belasten, wenn man weiß, dieser Typ ist verantwortlich für 250.000 Ermordungen. Und bei der Figur, diesem Otto Bachmann, Otto Scorzeni, gab es ein Phänomen, was ich bis dato noch nicht kannte, dass es einen Altnazi gab, der sowohl mit den neuen Nazis, mit dem CIA, mit den Spaniern, bis hin zum Mossad mit allen zusammengearbeitet hat und eine Thematik beschrieben hat, die hier in Deutschland eigentlich auch gar nicht bekannt ist. Also Spanien war natürlich ein Paradies für sehr viele Altnazis und mir war nicht bewusst, dass da so viele Tausende damals gelebt haben unter dem Schutz von Franco.
Wie ist das, in so eine Rolle reinzuschlüpfen? Also ich vermute mal, ich bin nun kein Schauspieler, ich imaginiere mir das ja, stelle mir das vor. Man versucht ja, in so einen Charakter auch reinzukriechen, glaube ich, um den von innen heraus zu spielen, also auch so zu denken oder zu fühlen wie der. Und das ist doch wirklich, also bei Otto Scorzeni, ich habe Verschiedenes gelesen, also so, wie sauber der nun war, also der war ein knallharter Nazi. Also das, und du bist ein freiheitlicher Demokrat. Aber wie ist es dann, so was da reinzukriechen? Also was?
Also bei dem, bei der Figur, also erstmal ist natürlich als Schauspieler interessant, eine Figur zu spielen, die wirklich sehr viele Farben hat. Also jetzt nicht so ein Sonntagabendsfilm, wo jemand irgendwie einfach nur eine heile Welt darstellt oder verkörpert, sondern wo man sehr viele Möglichkeiten hat zu gucken, was gibt's da. Und also für mich ist bei Figuren normalerweise immer sehr, sehr wichtig, erstmal zu gucken, was gibt's am Material. Wie verhält er sich? Also alles aufzusaugen, was ich am Material finden kann. Und bei dem Scorzeni war halt das Faszinierende eigentlich, dass das ja ein extremer Lebemann auch war nach außen und der sich ja sehr gut verkaufen konnte. Also jemand, der immer zur rechten Zeit am rechten Ort war. Was viele von den anderen Charakteren, die ich bisher gespielt habe, nicht hatten oder konnten. Und das steht in der Serie auch erstmal im Vordergrund, dass man das Leben aus den 60ern beschreibt und guckt, wie geht jemand damit im Heute um. Die ganzen dunklen Schattenseiten erstmal nicht beschreibt. Bei dem Otto Scorzeni ist es ja letztlich ähnlich, wie was wir auch alle noch erleben konnten. Also unsere Generation konnte noch Altnazis erleben, die in der Öffentlichkeit unbehelligt gut gelebt haben.
Teilweise auch als in der Schule oder so.
Genau, also wo man bestimmte Meinungen noch erleben konnte. Und was man ja heute, gerade hier in Berlin auch sehr spannend, in Bezug auf Täter DDR sehr gut noch erleben kann. Also Leute, die wirklich sich vergangen haben, die furchtbare Verbrechen begangen haben, die das für sich problemlos auf die Reihe bekommen, einfach in unserer Gesellschaft leben mit furchtbaren Gräueltaten und kein Problem damit haben. Ich glaube aber, dass man durch eine Konfrontation trotzdem auch die Position des Gegenübers verändern kann. Es ist ein Unterschied, ob wir hinnehmen, wenn jemand Unrecht begangen hat und nicht aufstehen, oder ob wie, da kann man wieder, kriegt man vielleicht den Bogen hin zu dem heute aufstehen, dass wir praktisch heute aufstehen oder ein großer Teil unserer Gesellschaft und aufsteht und sagt, das ist nicht okay, was da gerade passiert. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, was ich super finde, dass wir Menschen haben oder dass wir uns einsetzen können und dass es gerade wieder passiert, dass ein Bewusstsein wach wird, dass etwas, was wir lange als selbstverständlich hingenommen haben, dass das einfach für uns gemacht wird, dass wir uns wieder einsetzen müssen.
Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein guter Dreh, ein guter Bogen. Ich habe noch was mitgebracht. Bei Sinnsuche haben wir auch so eine Rubrik, die so ein bisschen spielerischer zugeht. Und ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Und mal gucken, ob du eine Ahnung hast, von wem das stammt oder wer das gesagt haben könnte, sodass wir dann darüber noch weiter im Gespräch bleiben. Und zwar das, was ich mitgebracht habe, ist jetzt, da geht es um Wahlen. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel. Überleg mal, von wann der stammt. Ein solcher Umsturzwille ist, wir dürfen uns wahrhaftig nicht in Illusionen wiegen, bei einem Teil sicherlich vorhanden. Der andere hat lediglich Protest gewollt. Denn dieser Staat und die Verfassung haben auch nach den gestrigen Wahlen im deutschen Volke eine Mehrheit.
Muss ich passen? Also das wäre Egon Krenz.
Nee, ist noch viel früher. Also das ist vom 15. September 1930 aus der Frankfurter Zeitung, der Vorlauferzeitung der FAZ, zu den Wahlerfolgen der Nationalsozialisten. Und wenn man das so liest, also der eine Teil hat lediglich Protest gewollt, aber dieser Staat und die Verfassung haben auch nach den gestrigen Wahlen im deutschen Volke eine Mehrheit, finde ich, klingt gespenstisch, wie die das 1930 eingeschätzt haben, die politische Situation, ne? Die Journalisten.
Ja, nicht nur die Journalisten. Also ich habe gemerkt, dass bei Edith ja auch immer im Hinterkopf war, das wird niemand zulassen. Das kann sein, dass die jetzt hier dieser Hass und was auch immer auf der Straße passiert, aber es gibt die Amerikaner, es gibt die Russen und die werden schon eingreifen. Also es gibt die anderen, die das, was hier gerade passiert, das Unrecht, die das sehen und die uns helfen werden, dass das natürlich niemals größer wird.
Noch was. Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, gegen Dummheit sind wir wehrlos.
Ist gut, aber muss ich auch leider passen.
Kommt auch aus der Zeit, 1938, hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Also Dietrich Bonhoeffer, mit dem hast du eine Gemeinsamkeit. Der ist auch in Barcelona gewesen. Hat da sein Vikariat einer deutschsprachigen Gemeinde in Barcelona gemacht. Das finde ich, also vieles, was er schreibt, das spricht so in die Zeit und hat so eine gewisse und auch gespenstische Gültigkeit, also dass Dummheit gefährlicher ist als die Bosheit. Also das finde ich, wie ist es denn, wenn man dich so fragt, Barcelona oder Berlin?
Also ich würde jetzt sagen Barcelona, aber das hängt auch immer von den Themen ab, ne? Ja. Also es gibt, ich würde im Moment auch gar nicht sagen Barcelona, also auf jeden Fall Spanien, weil ich in meinem Bereich eine größere Offenheit erlebe und eine größere Möglichkeit habe, praktisch meine Geschichten zu erzählen oder sein zu können. Wir haben hier einen engeren Markt. Es gibt kleinere Schubladen, aus denen man normalerweise nicht rauskommt. Und in Spanien gibt es für mich sehr große Schubladen und schönere Schubladen.
Also. Ja, du hast in vielen spanischen Produktionen gespielt. Also wenn man in deine Filmografie reinguckt, da ist viel Spanisch.
Ja, das ist ein Phänomen, was sich vor genau sechs Jahren aufgetan hat. Und zwar gab es einen Castingaufruf von einem Produzenten, der einen Deutschen suchte, der Spanisch spricht. Das war ein Film der Schachspieler. Dadurch, dass, das ist halt auch ganz interessant, viele deutsche Schauspieler sind außerhalb Deutschlands überhaupt nicht bekannt. Also wir haben hier so eine sehr große, starke Fernsehkultur. Wir haben einen sehr großen, starken Fernsehmarkt. Wir haben wahnsinnig viel Geld. Aber es gibt sehr wenig, die wirklich international unterwegs sind oder bekannt sind. Und dadurch, dass die Deutschen gar nicht so bekannt sind in Spanien oder waren, machen die keinen Unterschied, ob ich da jetzt antrete oder irgendein großer Name aus Deutschland. Die gucken einfach nur, okay, das ist halt ein Deutscher und welcher von denen ist der Beste? Ja. Und dadurch habe ich eine große Hauptrolle damals bekommen und die hat mich weitergetragen durch viele andere Filme. Das war halt ein toller Einstieg mit einer Hauptrolle in einem Kinofilm. Ja. Dann kam eine andere Hauptrolle und dadurch Jaguar. Also dadurch sind ganz viele Sachen entstanden. Ne?
Also mit Val Kilmer hat Stefan Weinert gespielt, mit Patrick Swayze und mit Catherine Deneuve. Das ist schon Wahnsinn. Dann nochmal so eine Entweder-Oder-Frage. Sagrada Familia oder lieber Kölner Dom?
Das ist schwer. Das ist, also glaube ich, da würde ich sagen, beides.
Gut. Denn du kommst ja aus Köln oder bist in Köln geboren und aufgewachsen.
Genau.
Und die Sagrada Familia, ich bin leider noch nicht dort gewesen. Ist das, wie ist das?
Das ist ein sehr kommerzielles Projekt halt, ne, mittlerweile. Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend. Aber es ist halt komplett kommerziell ausgeschlachtet. Also das ist jetzt nicht wie der Kölner Dom, wo man einfach reingehen kann und für sich sein kann und einfach nur den inhalieren kann, sondern man muss einen Eintritt bezahlen, um in die Sagrada Familie reinzukommen. Das ist ein riesen Touristending. Und ich hatte halt das Glück, der Kölner Dom hat für mich eine komplett andere Bedeutung. Also in meiner im Gymnasium, einer meiner besten Freunde war damals der Sohn des Dombaumeisters. Mhm. Und ich habe einen komplett anderen Bezug zum Dom. Also die wohnten damals auf der Domplatte. Ah. Und wir durften mit dem Benedikt, der Mutter und dem Vater, durften wir halt einfach im Dom, im Dachgestühl, also da, wo die ganzen Arbeiten gemacht worden sind damals, durften wir rumlaufen oder rein in Flammen von irgendwelchen Türmen aus dem Dom ansehen, wo man normalerweise gar nicht reinkommt. Hm. Und dadurch hat der Kölner Dom für mich nochmal emotional eine komplett andere Ebene, weil das so eine Art... Ja, Spielplatz klingt jetzt blöde, aber das ist irgendwie ein Ort meiner Jugend, wo ich im Dachgestühl vom Dom sein durfte, an Ecken, wo man normalerweise nicht hinkommt. Ja.
Klasse. Sag mal, wie geht's jetzt weiter mit Ediths Echo? In was für einem Stadium steckst du und was wünschst du dir für die Zukunft, für das Projekt?
Ich bin mittendrin bei dem Projekt. Ich stecke ein bisschen fest, weil mir Geld fehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde normalerweise gerne noch ein paar Leute mit reinholen, die mitarbeiten, weil es gibt ein logistisches Problem bei dem Projekt. Ich habe das halt in Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch aufgenommen. Und das ist ein Sprachenwirrwarr, der einem beim Zusammenbauen des Films überfordern kann. Hm. Obwohl ich mit den Sprachen mittlerweile gut aus oder umgehen kann, aber trotzdem ist das eine dezente Überforderung. Und ich würde mir gerne eine finanzielle Unterstützung wünschen. Oder auch, das wäre auch schon mal ein kleiner Start, praktisch eine Zwischenstufe, wo es einen Sendeplatz geben könnte für ein 30-minütiges Format. Also dass das praktisch wie eine Art Work in Progress ist, wo man schon mal eine Etappe an den Start bekommen kann und dadurch auch wieder so eine Bestärkung bekommt. Das muss in die 90 Minuten und man von da praktisch in die Welt wieder gehen kann.
Hast du ein Ziel, wann du fertig sein möchtest?
Ja, ein Jahr, spätestens in einem Jahr möchte ich den fertig haben. Mein größter Wunsch wäre natürlich, den in Rio zu präsentieren. Also Anfang des Jahres gibt es dann ein wichtiges Filmfestival, ob ich das schaffe. Das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall so mein Ziel. Ja.
Also ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen und bedanke mich für das Gespräch. Bei Sinnsuche gibt es so eine kleine Tradition. Ich bringe immer oder wir bringen unseren Gästen immer so ein kleines Geschenk mit. Und ich habe überlegt, was verbindet zwischen Brasilien, Berlin und Hannover könnte vielleicht sein... Der Bulli, also der wird ja in Hannover auch hergestellt oder ist in Hannover hergestellt worden. Das sind Bulli-Minz-Pastillen in so einem ganz kleinen Etui. Und da wir auch über Barcelona gesprochen haben, habe ich hier nochmal einen Auszug aus dem sogenannten Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer raufgeschrieben. Ich finde, das passt ganz gut zu deiner Arbeit, zu dem, was du machst. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen wie dich, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Dietrich Bonhoeffer.
Vielen, vielen Dank.
Und ich habe zu danken, dass es geklappt hat. Mit einer ordentlichen Verspätung bin ich heute nach Berlin gekommen. Also vielen Dank an Stefan Weinert und viel Erfolg für Ediths Echo, ein Dokumentarfilm, das Porträt einer 100-Jährigen, die den Holocaust überlebt hat und nachher in Brasilien gelebt hat, mit der Familie der Enkelin. Dafür viel Erfolg. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsucher gehen dann meine KollegInnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt, mit ihren Gästen auf Sinnsucher. Und ich sage an dieser Stelle auch Dankeschön an Detlef Splitt, den Podfaser, der diese Folge produziert und abmischt.